Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein, willkommen zu dieser Sendung. Die Topmeldung des heutigen Tages ist keine echte Überraschung. Seit vielen Tagen brodelte bereits die Gerüchteküche in London. Theresa May werde ihr Amt zur Verfügung stellen. Heute nun zur Mittagszeit wurde das Gerücht zur Gewissheit. Die britische Premierministerin wird zurücktreten. Sie hat keinen Weg aus der Brexit-Sackgasse gefunden. Mehr dazu gleich von unserem Korrespondenten Tobias Armbrüster. Außerdem blicken wir unter anderem auf den Europawahltag heute in Tschechien sowie auf beeindruckende Teilnehmerzahlen, vor allem junger Menschen bei den Fridays for Future-Kundgebungen heute in vielen Ländern. Zunächst aber nach London. Dort kam es so, wie von den britischen Medien punktgenau vorhergesagt. Nach nicht einmal 3 Jahren im Amt kündigte heute Theresa May ihren Rückzug vom Amt der Premierministerin an. In den letzten Wochen war sie in Westminster zunehmend isoliert, zerrieben im Zwei-Fronten-Kampf zwischen EU-Freunden und Brexit-Hardlinern der Konservativen. 3-mal scheiterte der Versuch, ihr Abkommen mit der EU im House of Commons. Nun lässt sie das Land tief gespalten zurück. Tobias Armbrüster über einen turbulenten Tag in London.
Am Ende war dieser Schritt für Theresa May unausweichlich. Um kurz nach 11 britischer Zeit, bei strahlendem Sonnenschein, tritt sie in der Downing Street vor die Kameras. Und sie sagt den Satz, auf den viele, auch viele in ihrer eigenen Partei, schon lange gewartet haben. Sie wird zurücktreten. Am 7. Juni, dann wird die Nachfolge geregelt.
So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen.
Der Druck war in den letzten Tagen zu groß geworden. Mehrere Minister haben ihr den Rückzug nahegelegt. Die Fraktion hat einen Misstrauensantrag vorbereitet. Alles wegen ihrer gescheiterten Brexit-Politik. Mit dem angekündigten Rücktritt heute hat Theresa May versucht, zumindest das Gesicht zu wahren. Das war allerdings nicht ganz leicht, als sie am Ende darüber spricht, dass sie keinen Groll hegt und dass sie dankbar ist, dass sie ihrem geliebten Land dienen durfte. Da ist sie den Tränen nah.
I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Ein emotionaler Rücktritt. Mit diesem Schritt ist allerdings keins der politischen Probleme in Großbritannien gelöst. Die Labour-Partei hat deshalb heute schon wieder Neuwahlen gefordert. Fest steht, es gibt noch immer keine Einigung über ein Austrittsabkommen mit der EU. Theresa May ist damit ja 3-mal gescheitert und die Mehrheiten im Unterhaus sind immer noch die gleichen. Dann vielleicht Nachverhandlungen mit der EU? Aus Brüssel gibt es dazu keine Bereitschaft. Erst recht nicht, wenn es um den in London so umstrittenen Backstop für Nordirland geht. Es gibt heute einfach keinen Grund für Triumphgeheul, sagt der Tory-Politiker Kenneth Clark, der dienstälteste Abgeordnete im Unterhaus.
She's been cruelly treated. We've had 3 months of a...
Wir haben jetzt 3 Monate erlebt, wie Theresa May politisch fertig gemacht wurde. Niemand hat eine Ahnung, was jetzt eigentlich anders werden soll. Sie ist eine ehrliche Politikerin, auch wenn sie viele Fehler gemacht hat. Aber nur der liebe Gott weiß, wie es jetzt weitergehen soll.
But it's a very sad end and Lord knows where we go from here.
Tatsächlich hatte Theresa May zum Schluss eine ständig wachsende Zahl von Gegnern, vor allem in ihrer eigenen Partei.
She could have been a national hero.
Sie hätte eine Nationalheldin sein können, sagt zum Beispiel der Tory-Brexiteer Peter Bone.
If she'd kept to her word when she said we...
Wenn sie ihr Wort gehalten hätte und wir tatsächlich am 29. März ohne Deal ausgetreten wären, dann hätten alle das bekommen, was sie wollten. Sie selber hat das 108 Mal im Unterhaus gesagt. Aber sie wollte den Brexit nicht liefern. Und da war dann klar, dass sie nicht länger bleiben kann.
Not serve for much longer.
Das Rennen um die Nachfolge von Theresa May hat inzwischen längst begonnen. Der Zeitplan sieht jetzt vor, dass der oder die neue bis Ende Juli feststeht. Zuerst entscheidet Anfang Juni die konservative Fraktion über 2 Kandidaten. Anschließend folgt ein Entscheid der Parteimitglieder. Schon jetzt gibt es etwa 12 Interessenten für den Top-Job. Gute Chancen rechnet sich der ehemalige Außenminister Boris Johnson aus. Der hat mit den Vertretern der EU schon öfter die direkte Konfrontation gesucht und er schreckt wohl auch vor einem harten Brexit nicht zurück. Wer immer allerdings auf Theresa May nachfolgt, er oder sie hat nicht viel Zeit für Verhandlungen oder für eine Strategiesuche. Am 31. Oktober endet schon die nächste Deadline für ein Abkommen mit Brüssel.
Aus London Tobias Armbrüster. Der Rückzug der Premierministerin erfolgt einen Tag nach der paradoxen Europawahl in Großbritannien. Eine Wahl, die notwendig wurde, weil der Brexit-Termin vorerst auf Ende Oktober verschoben ist. Prognosen über Ergebnisse gibt es in Großbritannien nicht, anders in den Niederlanden. Dort wurde ebenfalls bereits am gestrigen Donnerstag gewählt und dort sorgt die erste Prognose für eine echte Überraschung. Anders als von vielen Seiten vorhergesagt, ist die Partei des sozialdemokratischen EU-Spitzenkandidaten Timmermans offenbar stärkste Kraft. Ludger Kazmierczak.
So hört es sich an, wenn eine seit langem am Boden liegende Partei plötzlich die Europawahl gewinnt. Die Sozialdemokraten können es selbst kaum fassen. Nach ersten Prognosen kommen sie auf mehr als 18% der Stimmen. Damit stünden ihr 5 oder gar 6 der 26 niederländischen Sitze im EU-Parlament zu. Parteichef Lodewijk Asscher weiß sehr wohl, bei wem er sich für diesen Erfolg bedanken darf. Das haben wir Frans Timmermans zu verdanken, der eine fantastische Kampagne geführt hat. Der Dank gilt aber auch all den Menschen hier, die auf positive Weise gezeigt haben, wofür die Partei der Arbeit steht und woran wir glauben. Und das erfüllt mich mit enormen Stolz. Vom Timmermans-Effekt ist auch in den Medien die Rede. Die Popularität des Vizepräsidenten der EU-Kommission war laut Umfragen ausschlaggebend für viele der PvdA, ihre Stimme zu geben. Der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten reagierte in einem Fernsehinterview aus Spanien auf die überraschenden Zahlen aus seiner Heimat.
Ich merke, dass überall in Europa in heel veel landen een behoefte is aan een ander Europa.
Ich merke, dass es überall in Europa das Bedürfnis nach einem anderen Europa gibt. Nach einem Europa, das sich viel stärker einsetzt für die Bekämpfung der Klimakrise. Einem Europa, das auch im sozialen Bereich enger zusammenarbeitet. Und nach einem Europa, in dem viele große Unternehmen, die bislang kaum Steuern zahlen, auch zur Kasse gebeten werden. Das sind die Themen, für die sich die Sozialdemokratie einsetzt.
Das sind Themen, wo die Sozialdemokratie sich vor einsetzt.
Auch andere proeuropäische Parteien legten zu. Die Konservativ-Liberalen von Premier Mark Rutte, aber vor allem die Grünen von Jesse Klaver, der sich für eine enge Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten ausspricht. Was ich sehr schön finde, ist, dieses Ergebnis zeigt, dass linke und progressive Politik über rechte Politik gesiegt hat. In der Tat, das nationalistische Forum für Demokratie wird mit 11% der Stimmen zwar auf Anhieb viertstärkste Partei, war aber von den Demoskopen zuvor als möglicher Wahlsieger gehandelt worden. Parteigründer Thierry Baudet, der beharrlich den Klimawandel leugnet, gab sich daher auch nur gebremst euphorisch. Natürlich ist das etwas weniger als vorausgesagt, aber wir gehen mit einer ordentlichen Delegation nach Brüssel, um unsere Pläne dort zu verwirklichen. Ich bin also sehr zufrieden und begeistert. Baudet hat dem langjährigen Lautsprecher auf Rechtsaußen Geert Wilders längst den Rang abgelaufen. Wilders Partei für die Freiheit stürzt von 13% auf 4% ab und könnte damit ihre bisherigen 4 Sitze im EU-Parlament allesamt verlieren. Auch wenn die offiziellen Ergebnisse erst am Sonntag veröffentlicht werden, so viel steht fest. Die Niederlande haben pro-europäisch gewählt und den Parteien am rechten und linken Rand eine klare Abfuhr erteilt.
Ludger Kazmierczak zu den Prognosen nach der Europawahl in den Niederlanden. Bei uns in Deutschland sind die Wahllokale wie immer sonntags zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Doch anders als etwa bei einer Bundestagswahl wird es Ergebnisse und Hochrechnungen am Sonntag erst nach 23 Uhr geben. Dann schließen in Italien die Wahllokale. Einen anderen Wahlrhythmus hat auch Tschechien. Dort sind die Stimmberechtigten bereits heute gefordert. Seit 14 Uhr können die über 8 Millionen Wähler ihr Kreuz machen. Zur Stimmung in unserem Nachbarland aus Prag, Marianne Allweis.
Die Aula der Juristischen Fakultät der Prager Karls-Universität ist besetzt bis auf den letzten Platz. Auf dem Podium diskutieren 10 Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Parteien und Bewegungen. Wie auch sonst im Land ist die Migrationspolitik der EU ein großes Thema. Man muss den Migranten in ihren Ländern helfen und sie nicht nach Europa kommen lassen, sagt die Vertreterin der ANO-Bewegung. Die Partei von Ministerpräsident Andrej Babiš führt in den Umfragen mit etwa 30%. Allerdings sind 2014 nur rund 18% aller Tschechen überhaupt zur Wahl gegangen. Das will die Initiative Junge Bürger mit Debatten wie dieser ändern. Wir beobachten, dass die EU bei uns meist nicht positiv wahrgenommen wird, erzählt Jan Nešpor. Deswegen haben wir uns das Ziel gesetzt, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Der Jurastudent hat die Initiative mitgegründet. Für ihn ist die EU ein großer Gewinn. Auch die Politikstudentin Renata Machatschkova erinnert an Reisefreiheit, Erasmus-Austausch und Wirtschaftshilfen. Bei der Wahl werde ich zum ersten Mal abstimmen und ich entscheide danach, welches Verhältnis die Parteien zur EU haben. Das ist auch in Umfragen der Knackpunkt und hier kann der Regierungschef punkten. Der populistische Unternehmer Babiš wettert zwar gegen Brüssel, wegen der Verteilung von Flüchtlingen oder neuerdings wegen einer strikteren Klimapolitik. Außerdem droht dem Milliardär eine Anklage wegen Betrugs mit EU-Fördermitteln. Aber er steht zur Europäischen Union. In der letzten Fernsehdebatte am Abend forderte er allerdings erneut Reformen. Die Kommission darf keine Politik mehr machen. Der Europäische Rat soll entscheiden, weil Tschechien dort die gleiche Stimme hat wie Frankreich und Deutschland. Kritik an der EU kommt auch von Konservativen und Kommunisten. Die Gegenstimmen sind aber fast genauso laut. Wir wollen nicht zulassen, dass Nationalisten, Oligarchen, Diktatoren oder Unternehmen das europäische Projekt beherrschen. Wir wollen Europa modernisieren, fordert der Spitzenkandidat der Piraten Ivan Bartoš. Seine Partei liegt in letzten Umfragen gleich nach der des Regierungschefs. Und weitere pro-europäische Parteien dürften die nationale 5%-Hürde überspringen. Allerdings hat auch die rechtsextreme SPD, die Partei für Freiheit und direkte Demokratie, gute Chancen auf einen der 21 tschechischen Sitze im EU-Parlament. Sie fordert einen Czechsit. Fest steht das alles erst Sonntagnacht, wenn die Ergebnisse in Tschechien veröffentlicht werden. Und dann werden auch die Prager Studenten wissen, ob sich ihr Einsatz für eine höhere Wahlbeteiligung gelohnt hat.
Aus Prag, Marianne Allweis. Während in einigen Ländern also bereits der Wahltag beendet ist, haben heute in Deutschland noch einmal die meisten Parteien versucht, auf ihren Abschlusskundgebungen ihre Anhänger zu mobilisieren. Besonders heikel könnte ein schlechtes Wahlergebnis für die Sozialdemokraten werden. Hartnäckig halten sich seit Wochen in Berlin die Gerüchte, wenn der Sonntag zum Debakel für die SPD wird, droht den Genossen eine Palastrevolution. Volker Fintamer zur SPD-Gerüchteküche zwei Tage vor der Europawahl.
Von Putschgerüchten ist schon seit einigen Tagen die Rede, aber ein Putsch oder vielleicht besser gesagt ein Befreiungsschlag lohnt sich für die Unzufriedenen in der SPD nur, wenn sie absehbar auch eindeutige Mehrheiten hinter sich wüssten und gewiss sein könnten, nicht mit dem eigenen Aufstand unterzugehen. Und da relativiert die faktische Gemengelage in der SPD schnell wieder einiges. Absehbar sind bislang nur zwei Entwicklungen. Die Europawahl und die Wahl in Bremen werden allen Umfragen zufolge bescheiden für die SPD ausgehen. Mit jedem Prozentpunkt mehr auf der Verlustseite steigt die Nervosität und die Ungeduld, besonders in den beiden großen Landesverbänden Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aus denen bislang die meisten Namen für das mögliche Personalkarussell an der Spitze der Fraktion gehandelt werden. Dass es zu einem Stühlerücken kommen wird, steht ohnehin außer Frage, da die SPD-Spitzenkandidatin und Justizministerin Katharina Barley ihren Platz im Kabinett aufgeben wird. Daneben ist aber auch noch offen, ob Familienministerin Franziska Giffey ihr Amt behalten kann, wegen des Plagiatsverdachts in ihrer Doktorarbeit, der von der Freien Universität Berlin immer noch geprüft wird. Giffey selbst forderte heute noch einmal Geduld ein, bis das Ergebnis der Prüfer vorliege. Was das aber für die Partei und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bedeutet, diese Frage kann im Moment nur sie beantworten. Die Unzufriedenheit mit ihr in der Fraktion ist vorhanden. Nicht umsonst werden seit einigen Tagen verschiedene Namen gehandelt. Achim Post, der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, war einer der ersten. Daneben noch Hubertus Heil, Matthias Mirsch, Lars Klingbeil und zuletzt auch Martin Schulz als ein wichtiger Drahtzieher, den sich Nahles bereits am vergangenen Wochenende persönlich zur Brust genommen haben soll. Wirklich bestätigen will das niemand, zumindest nicht in dieser Deutlichkeit. Im Gegenteil, SPD-Vize Ralf Stegner spricht von wilden Spekulationen und Vizekanzler Olaf Scholz hatte bereits gestern erklärt, dass Andrea Nahles weiter unangefochten an der Spitze der Partei und Fraktion stehe. Bei allen Dementis bleibt jedoch tatsächlich offen, wie weit das Stühlerücken bei der SPD am Ende reichen soll. Schließlich wird es spätestens ab Sonntagabend um die Frage nach einem Neuanfang in noch schwierigeren Zeiten gehen und welches Personal dafür an welcher Stelle wirklich für Stabilisierung und Aufbruch sorgen kann. Eine vorübergehende Niederlage musste die SPD heute schon wieder hinnehmen. Der Gesetzentwurf zur Grundrente, den Arbeitsminister Hubertus Heil in dieser Woche vorgelegt hat, ist vom Kanzleramt wegen der bestehenden Differenzen nicht zur weiteren Ressortabstimmung freigegeben worden. Das war in der vergangenen Legislaturperiode der früheren Arbeitsministerin Andrea Nahles auch schon widerfahren, weshalb es am Ende zu keiner Reform kam. Soweit will es Hubertus Heil diesmal nicht kommen lassen und hat sich über den Einspruch des Kanzleramts hinweggesetzt und die Vorlage dennoch an die anderen Ministerien verteilen lassen. Die Reform soll nicht ein weiteres Mal scheitern, heißt es aus dem SPD-geführten Arbeitsministerium.
Soweit Volker Findhammer. Nicht nur bei der SPD läuft es derzeit nicht rund auf den letzten Metern des Europawahlkampfes. Auch bei der Union ist man nicht zufrieden mit dem Endspurt für Europa. Seit Mitte der Woche sorgt das millionenfach geklickte Anti-CDU-Video des YouTubers Rezo für Unbehagen im Konrad-Adenauer-Haus. Die Partei weiß nicht so recht, wie umgehen mit den Angriffen aus der digitalen Welt. Heute nun legte Rezo mit einem neuen Video nach. Caroline Born.
Normalerweise gibt sie Schminktipps. Dagi Bee ist 24 Jahre alt und erreicht mit ihren Videos ein Millionenpublikum. Heute hat sie sich zusammen mit über 70 bekannten YouTubern hinter Rezo gestellt.
Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität,
sagt Dagi Bee im fast 3 Minuten langen Video. Auch Rezo selbst erscheint. Es sei ein offener Brief, so der YouTuber, der in seinem Anti-CDU-Video gegen die Politik der Union polemisiert, unter anderem, weil sie nach Rezos Meinung zu wenig gegen den Klimawandel unternehme. 2 Tage vor der Europawahl senden die YouTuber eine klare Botschaft.
Wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD.
Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört.
Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet.
Der Ton im Video ist scharf. Die YouTuber beklagen sich über Vorwürfe, sie würden an Fake-Kampagnen teilnehmen. Damit spielen sie auf die Proteste gegen Upload-Filter an. Gestern hatte der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bereits auf Twitter eingeräumt, man habe in dieser Diskussion nicht den richtigen Ton angeschlagen.
Caroline Born. Nicht nur in der digitalen Welt interessieren und engagieren sich junge Menschen für Politik und die Probleme unserer Welt. Auch im echten Leben sind immer mehr bereit, ihre Anliegen und Interessen aktiv zu vertreten. Weltweit gehen junge Schüler und Studierende jeden Freitag auf die Straße, um der Politik für Klimaschutz Beine zu machen. Fridays for Future. Auch heute folgten wieder Hunderttausende diesem Aufruf. Dieter Nürnberger.
Nicht nur in Deutschland, auch weltweit glichen sich die Bilder. Jeweils tausende Schülerinnen und Schüler gingen anlässlich des ausgerufenen internationalen Klimaprotesttags auf die Straße. In vielen Metropolen der Welt und auch in Berlin, wo vor dem Brandenburger Tor mehrere tausend Teilnehmer für einen konsequenteren Klimaschutz demonstrierten. Die Bewegung Fridays for Future organisiert seit Monaten jeweils am Freitag Schulstreiks. Und heute, während vielerorts in Europa schon das EU-Parlament gewählt wird, ging es auch darum, zum Urnengang am Sonntag in Deutschland zu motivieren. Einige Teilnehmer sind Erstwähler. Sie hoffen, dass die Abstimmung zur Klimawahl wird.
Ich hoffe, dass das auch Auswirkungen darauf hat, wie die Leute wählen und dass sie nicht die falschen Parteien wählen, die erst viel zu spät sich um das Problem kümmern wollen, wenn es dann sowieso nicht mehr geht.
Diese Europawahl gibt für die nächsten Jahrzehnte sogar den Weg, ob wir weiter uns nach rechts bewegen oder ob wir uns weiter nach links bewegen und wie wichtig das Klima für uns Europäer ist.
In Hamburg zählte die Polizei 17.000 Demonstranten, in Köln sprachen die Veranstalter von 12.000 Teilnehmern. Auch in vielen kleineren Städten forderten Schülerinnen und Schüler beispielsweise, dass Deutschland schon bis zum Jahr 2030 aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigt und auch schneller als bisher von der Regierung geplant auf 100% erneuerbare Energien setzt. Aus den anfänglich reinen Schülerprotesten ist inzwischen eine breitere Bewegung entstanden. Längst solidarisieren sich Lehrer, Eltern und auch viele Wissenschaftler und Künstler. In Berlin waren erstmals auch die Unternehmer for Future mit dabei. Ein noch neues Bündnis, sagt Katharina Reuter, Sprecherin des Verbandes Unternehmensgrün. Es seien nicht nur Firmen aus der alternativen Szene dabei.
Unter den inzwischen über 1.300 unterzeichnenden Unternehmen finden Sie auch in Anführungsstriche ganz normale Mittelständler wie Werner und Merz, Hidden Champions aus dem Bereich Maschinenbau, IT-Software, aber auch Großunternehmen wie Remondis oder Veolia.
So fordern die Unternehmer for Future beispielsweise mehr klimapolitische Planungssicherheit von der Politik und ebenso eine wirksame und ansteigende CO2-Besteuerung. Für viele Schüler dürfte die Teilnahme am heutigen internationalen Protesttag die letzte große Demonstration vor den vielerorts nahenden Schulferien gewesen sein. Was aber noch lange nicht heißt, dass sie ihren Protest einstellen wollen.
In der Zeit, wo wir halt nicht im Urlaub sind, dann hat man ja auch keine Schule, dann verpasst man auch nichts, wenn man auf eine Demo geht.
Der Protest geht noch weiter. Also ich habe mein Abi jetzt schon abgeschlossen und ich gehe aber trotzdem noch weiter auf die Straße und sage, wir müssen kämpfen.
Für den Herbst ist bereits jetzt eine Aktionswoche angekündigt. Am 20. September soll diese mit einem weltweiten Streik beginnen. Nicht nur der Schülerinnen und Schüler, sondern auch von Erwachsenen. Die Fridays for Future-Bewegung hofft damit, so wörtlich, auf einen Wendepunkt in der Geschichte.
Erneut Klimademos der Schüler Dieter Nürnberger. Shoppen im Netz, bequem per Mausklick. Immer mehr Verbraucher nutzen diese Möglichkeit, obwohl der Einkauf in der digitalen Welt bekanntlich nicht ohne Risiken ist. Viele Verbraucher setzen deshalb auf Online-Angebote aus Deutschland, in der Hoffnung, dass hier Datenschutz und andere Sicherheiten gewährleistet und kontrolliert werden. Doch manche Online-Shops mit einer DE-Domain kommen nicht aus Deutschland. Die Verbraucherschutzministerien der Länder wollen deshalb nun die gesetzlichen Vorgaben verschärfen. Anke Petermann mit den Einzelheiten.
Die Verbraucherschutzminister sind geschlossen dafür, dass Betreiber von Online-Handelsplattformen eine Identitätsprüfung ablegen müssen. Und zwar dann, wenn sie ihren Online-Shop mit einer DE-Adresse, also Domain, registrieren lassen wollen. Verkaufsplattformen mit dieser DE-Endung genießen besonderes Vertrauen. Deshalb wollen die Ressortchefs die Hürde dafür erhöhen, dass sich Betrüger mit falschen Angaben registrieren, bei Bestellungen dann aber ohne Gegenleistung kassieren, anstatt bezahlte Ware auch zu liefern. Wenn Firmen, während man unterwegs im Netz ist, Daten abschöpfen, diese zusammenführen und rechnergestützte Entscheidungen darauf basieren, müssten Verbraucher informiert werden, finden die Ressortchefs. Denn algorithmengestützte Bewertungen können darüber entscheiden, ob jemand einen Kredit oder einen Job bekommt. Unter Amtskollegen, so Anne Spiegel, Mainzer Gastgeberin von den Grünen, sei man sich einig.
Einerseits braucht es eine Kennzeichnungspflicht, sprich, wenn sich die Verbraucherinnen und Verbraucher im Netz bewegen und da ist ein Algorithmus im Spiel, beispielsweise bei der Frage eines Vergleichsportals, dann sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Hinweis bekommen, dass hier ein Algorithmus im Spiel ist und gleichzeitig müssen wir Diskriminierung entgegenwirken, denn es kann nicht sein, dass der Wohnort darüber entscheidet, ob man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird.
Es darf keine Diskriminierung geben, verlangt auch Gerd Billen, grüner Staatssekretär im SPD-geführten Bundesministerium.
Wir haben selbst Untersuchungen in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis geführt haben, dass dann, wenn Sie von einem Apple-Gerät eine Reise bestellt haben, dass Sie mehr bezahlen, als wenn Sie auf Android gehen. Das ist nicht in Ordnung.
Damit so etwas endet, fordern die Verbraucherminister schärfere Kontrollen. Anne Spiegel, Vorsitzende der Konferenz und Ressortchefin in Mainz.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Personal, damit tatsächlich die Rechtsdurchsetzung auch gut funktioniert. Und welche Bundesbehörde das konkret sein kann, das gilt es noch zu diskutieren.
Eine neue Bundesbehörde fordert Spiegel anders als gemeldet nicht. Einig sind sich die Ressortchefs von Bund und Ländern in Sachen Nährwertkennzeichnung. Sie sollen national und auf freiwilliger Basis eingeführt werden, und zwar als Frontaufdruck auf Packungen mit verarbeiteten Lebensmitteln. Wie Pizzen, Frühstückscerealien und Kakaogetränke gekennzeichnet werden sollen, ist aber noch offen.
Im Juli, August wird die Verbraucherbefragung sein, wissenschaftlich fundiert. Und dann werden wir im Spätsommer, im Herbst die Ergebnisse haben. Und ich sage ganz klar, dann nehme ich das Ergebnis auch ernst.
Sagt Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin will die öffentliche Meinung zu einer Handvoll Modellen einholen, darunter auch der in Frankreich erprobte Nutri-Score, den ihre Amtskollegen in den Ländern, soweit sie den Grünen oder der SPD angehören, favorisieren.
Für den Deutschlandfunk Anke Petermann. Der Dieselskandal lastet schwer auf den deutschen Automobilkonzern. Nicht nur das Image ist nachhaltig ramponiert, auch der finanzielle Schaden geht schon jetzt in die Milliarden. Heute nun ein Urteil, das die Bilanz des Volkswagen-Konzerns weiter eintrüben könnte. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat Besitzern von Dieselfahrzeugen mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung einen Anspruch auf ein neues Fahrzeug zugesprochen. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
VW hatte diese Woche noch versucht, die Entscheidungen des Oberlandesgerichts Karlsruhe mit Vergleichsangeboten zu verhindern. Der Konzern hatte den vier Klägern Geld und Neuwagen angeboten, wenn sie ihre Klagen zurückziehen. Doch drei von ihnen lehnten einen Vergleich ab. Einer von ihnen ist Hermann Billharz aus Gutach im Schwarzwald.
Es geht ja hier um das Recht und nicht, dass ich VW hier freikaufen kann. Es geht mir ums Prinzip, weil wenn der VW früher sich dazu bekannt hätte, dass sie hier einen Fehler gemacht habe, wäre vielleicht die meiste Kunde mit zufrieden gewesen. Ja, beim nächsten Service hätte man ein Update aufgespielt und gut wäre gewesen. Aber so, wie sie sich da rausgeredet habe und keiner Schuld habe, wie man möchte, also so geht es einfach nicht.
Er und zwei weitere Kläger haben durchprozessiert. Nun bekamen sie vom Oberlandesgericht Karlsruhe recht. Ihre Händler müssen ihnen ein neues, mangelfreies Auto zur Verfügung stellen, so Presserichterin Julia Kürz.
Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass die Käufer von Neufahrzeugen, die mit einer illegalen Abschalteinrichtung versehen waren, auch nach jahrelanger Nutzung Anspruch darauf haben, ein neues Modell geliefert zu bekommen gegen Rückgabe ihrer alten Fahrzeuge.
Die Kläger müssen für die Kilometer, die sie mit ihrem alten Diesel zurückgelegt haben, keinen Nutzungsersatz zahlen. Sie können also ihr altes Auto gegen ein neues eintauschen, ohne zusätzliche Kosten. Die Händler könnten auch nicht argumentieren, dass dies unverhältnismäßig teuer sei. Presserichterin Kürz erläutert, warum.
In diesen Fällen stand im Jahr 2016 noch kein Software-Update zur Verfügung. Dann kann der Händler auch nicht sagen, die Nachlieferung ist zu teuer, sondern muss eben ein neues Modell nachliefern.
Bemerkenswert, in den Urteilen deuten die Richter zwischen den Zeilen an, dass sie auch dann so entschieden hätten, wenn ein Software-Update möglich gewesen wäre. Gegen die Urteile können die Händler noch Revision beim Bundesgerichtshof einlegen. Damit liegen nun die ersten Entscheidungen eines Oberlandesgerichts vor, nachdem sich der BGH zum Dieselskandal inhaltlich geäußert hatte. Das höchste deutsche Zivilgericht hatte im Februar in einem Hinweisbeschluss festgestellt, dass die illegale Abschalteinrichtung wohl ein Mangel ist. In diesem Fall können Käufer Gewährleistungsansprüche geltend machen.
Aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Die polnischen Justizreformen sind der EU ein Dorn im Auge. Zwar kommen die eingeleiteten Strafverfahren nicht so recht von der Stelle, dennoch gilt Warschau in Brüssel nicht als ein Hort einer liberalen Rechts- und Medienpolitik. Die Nachricht von heute sorgt deshalb durchaus für Stirnrunzeln. Ausgerechnet Polen zieht gegen die umstrittene EU-Richtlinie zum Urheberrecht vor Gericht. Sie fördere die Zensur und gefährde die Meinungsfreiheit, so heißt es zur Begründung. Aus Warschau dazu Jan Palukat.
Die Klage richtet sich gegen eine letzten Monat von den EU-Staaten mehrheitlich gebilligte Reform. Sie soll Urheber wie Autoren oder Verlage besser an Erlösen beteiligen, wenn ihre Inhalte im Internet weiterverbreitet werden. Kritikern zufolge gehen die Regeln aber zu weit und zwingen Seitenanbieter zum Einsatz sogenannter Upload-Filter, was die Rede- und Meinungsfreiheit im Netz beschränke. Diese Lesart macht sich auch die polnische Regierung zu eigen. Vizepremier Gliński sprach laut Nachrichtenagentur PAP von einem Verstoß gegen den EU-Grundwert der Redefreiheit. Premier Morawiecki nannte die Reform unverhältnismäßig, sie leiste Zensur Vorschub. Polen hatte letzten Monat gemeinsam mit 5 anderen EU-Staaten gegen die Neuregelung gestimmt, die zuvor allerdings auch im Europäischen Parlament eine Mehrheit bekommen hatte. Gegen die Novelle des EU-Urheberrechts hatte es in mehreren Ländern, darunter auch in Polen, Proteste gegeben.
Aus Warschau Jan Palukat. Die US-Justiz hat die Anklage gegen WikiLeaks-Gründer Assange deutlich verschärft. Ihm drohen nun insgesamt bis zu 175 Jahre Haft. Kritiker sprechen von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Aus Washington Martin Ganselmeier.
Mehrere Bürgerrechtsorganisationen in den USA kritisierten, dass die US-Justiz Julian Assange wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz verklagt. Normalerweise richtet sich dieses Gesetz aus dem Ersten Weltkrieg gegen Amerikaner, die Geheimnisse ans Ausland verraten und damit die nationale Sicherheit gefährden. Auch Medienrechtsexperten warfen der US-Justiz vor, sie schaffe damit einen Präzedenzfall, der die Pressefreiheit in den USA angreife. Denn würde Assange wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit verurteilt, dann seien künftig auch Journalisten und Verleger in Gefahr, wenn sie geheime Informationen veröffentlichen, die ihnen zugespielt wurden. Das US-Justizministerium betonte dagegen, Assange sei kein Journalist. Der WikiLeaks-Gründer habe dem damaligen US-Soldaten Bradley Manning geholfen, in ein Computernetzwerk einzudringen und hunderttausende geheime Regierungsdokumente zu entwenden. Und anders als verantwortungsbewusste Journalisten habe Assange die geheimen Informationen ungeprüft veröffentlicht. Damit habe er das Leben vieler Menschen gefährdet, die als Informanten Amerikas im Ausland arbeiten.
Aus Washington dieser Bericht von Martin Ganselmeier am Ende dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gelungenes Wochenende. Mein Name ist Stefan Heinlein.